Die Gnade und der Friede unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben einen Text für diesen Sonntag bekommen und das ist aus Markus Kapitel 3, die Verse 31 bis 35. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn, und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wir beten. Herr, sei du in unserer Mitte, darauf vertrauen wir. Segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, ich möchte euch mal fragen am Anfang der Predigt, wie habe ich euch eben angeredet? Schwestern und Brüder, Brüder und Schwestern. Hören wir manchmal darüber hinweg, wenn der Pastor oder der Prediger so seine Predigt einleitet? Sind wir hier denn bei einem Familientreffen? Es gibt ja Familientreffen, das ist so das Stichwort zu unserer Einleitung und Betrachtung der Predigt. Wir sind tatsächlich bei einem Familientreffen. Viele von uns haben in ihren jeweiligen Familien schon Familientreffen erlebt. Ich selber auch. Im Wendland, so alle 2 Jahre oder 3 Jahre, findet ein großes Neddens-Treffen statt. Und es ist immer, das könnt ihr euch sicher vorstellen, eine sehr schöne Sache, wo die ganzen Verwandten zusammenkommen, wo man sich austauscht und die neuesten Entwicklungen und Ereignisse der jeweiligen kleineren Familien sich vor Augen führen kann und von ihnen hört. Diese Treffen sind nicht nur interessant, sie stärken auch das Zusammengehörigkeitsgefühl, sie sind aufbauend und alles in allem wunderbare Erfahrungen. In unserem Text aus dem Neuen Testament geht es auch um Familienzugehörigkeit. Wir sind als Christen tatsächlich im geistlichen Sinn Brüder und Schwestern. Schon in der alten Kirche findet man den Ausdruck der Familie Gottes in vielen lateinischen Schriften. Die Familia Dei, das heißt eine bestimmte Gruppe von Menschen, die zu Gott gehören. Und darum geht es auch in unserem Text heute. Was bedeutet das? Darüber wollen wir nachdenken. Also nochmal, in diesem Sinne, liebe Gemeinde, willkommen zu unserem sonntäglichen Familientreffen. Was gibt es darüber zu sagen? Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, zunächst einmal wollen wir feststellen, dass nicht alle Menschen im täglichen Leben um uns herum zur Familie Gottes gehören. Wir nehmen zunächst wahr, dass Mitglied in der Familie Gottes zu sein auch eine Trennung beinhaltet. Schauen wir uns mal an, was hier in unserem Text berichtet wird. Da ging es schon los, zur Zeit Jesu. Jesus wurde in einer normalen Familie, wenn man das so sagen kann, geboren. Er hatte eine Mutter, Maria. Er hatte einen Stiefvater, Josef, und eine Reihe von Geschwistern. Von einigen wissen wir sogar aus der Zeit des Neuen Testamentes, zum Beispiel Jakobus, Josef und Simon. Und wahrscheinlich hatte er auch noch Schwestern, deren Namen wir leider nicht kennen. Und ob der Vater Josef noch gelebt hat zu dieser Zeit, wissen wir auch nicht. Jesus war, so wissen wir, der Älteste in der Familie. Wir können davon ausgehen, dass er so etwas war wie ein Versorger, Der Älteste, er war mitverantwortlich, um das Einkommen zu sichern, damit die Familie leben konnte. Und nun ereignete sich etwas, dieser Jesus war in den Augen seiner Geschwister, so würde man es heute vielleicht ausdrücken, ziemlich ausgeflippt. Denn er machte etwas ganz anderes, als sich um die herkömmlichen Aufgaben des ältesten Sohnes in der Familie zu kümmern. An vielen Stellen im Neuen Testament können wir das erahnen, so wie zum Beispiel, dass an einigen Stellen gesagt wird, dass die Geschwister sagten, er ist von Sinnen. Er ist nicht ganz richtig im Kopf, könnte man heute vielleicht auch sagen. Oder auch an den Bemerkungen oder den Kommentaren der Obersten von den Pharisäern und Schriftgelehrten, wie sie sagten, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten, der Teufel Beelzebub. Von daher ist es verständlich, dass wir hier in unserem Text lesen, dass sie nach ihm schicken und rufen lassen. Sie waren nicht an dem Ort, in dem Haus, wo diese Versammlung stattfand. Sie waren außerhalb. Es war so eine Stimmung, das können wir erahnen. Mensch, warum bist du so komisch, so anders, so radikal? Komm doch zurück zu unserer Familie. Da gehörst du doch hin. Aber Jesus ist in dem Haus und treibt sein Werk, getrennt von seiner Familie. Und sie sind von ihm getrennt. Wir können noch mehr sagen über die Trennung, die davon ausgeht, wenn man zu Jesus gehört, auf einer umgekehrten Art und Weise. Die Jünger, die sich um Jesus scharten, trennten sich von ihren Familien und folgten Jesus nach. Sie gaben alles auf. Petrus zum Beispiel die Fischerei, Matthäus seinen Beruf als Zöllner. Im Lauf der Kirchengeschichte hat es immer solche Trennungen gegeben. Es ist bekannt, dass nach der Etablierung, der gesellschaftlichen Etablierung der Kirche, so im 3. und 4. Jahrhundert, viele Menschen um Jesu willen, weil sie zu Jesus gehören wollten, die Einöde suchten, sich trennten von ihren Familien. Da fing das Mönchswesen an, die haben sich zurückgezogen. Richtige Klöster entstanden zwar erst später, aber dieses, dass man um Jesu willen sich trennt von der Gesellschaft, das hat es sehr früh in der Kirche gegeben. Bis in unsere heutige Zeit hinein. Wir wissen zum Beispiel auch von Franz von Assisi oder anderen berühmten Persönlichkeiten, die sich ganz bewusst abgeschieden haben von den Menschen, bis hinein in unsere Zeit, Mutter Teresa oder auch andere Persönlichkeiten, die sich in dieser Weise von den Ihren getrennt hatten. Wir merken, auch diese Persönlichkeiten in der 2000-jährigen Christenheit waren nicht nur getrennt von ihren Familien, sie waren zum Teil auch sehr radikal in ihrer Lebensweise und in ihren Zielen. Und das gibt es auch heute noch, dass Menschen meinen, sie müssten sich trennen von ihren Familien um Jesu willen. Ich weiß zum Beispiel von einem jungen Mädchen, die sich in ganz jungen Jahren christlich-religiös radikalisierte, die ihre Eltern und Geschwister verließ und für den größten Teil ihres bisherigen Lebens sich ganz bewusst getrennt hält von ihren Eltern und Geschwistern. Und auf die Einwände der Eltern gegen diese radikale Trennung argumentierte das junge Mädchen mehrfach dagegen und sagte, Jesus hat gesagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist mein nicht wert. Deswegen vollziehe ich diese radikale Trennung. Das stand dahinter. Hier fragen wir uns nun, und damit kommen wir einen Schritt weiter, was ist gemeint mit dieser Trennung? Trennung ja, aber muss die Trennung wirklich so weit gehen, dass aller Kontakt mit den leiblichen Familien und Freunden abgebrochen werden soll? Zur Familie Gottes zu gehören, dazu lädt Jesus Christus hier in der Tat ein. Er lädt uns ein und er sagt auch, wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Trennung, ja, aber wie weit soll das gehen? Aus dem ganzen Zusammenhang des Neuen Testamentes geht hervor, dass zur Familie Gottes zu gehören und trotzdem die normale irdische Verantwortung für die leibliche Familie, dass diese beiden Dinge sich nicht ausschließen. Liebe und Verantwortung für die leibliche Familie bleibt eine beständige Aufgabe bis zum Lebensende, trotz einer klaren Entscheidung für Jesus Christus. Und doch, mit Jesus beginnt eine ganz neue Wirklichkeit, etwas ganz Neues, etwas bisher nie Dagewesenes, die neue Schöpfung durch das Werk Jesu Christi am Kreuz und durch seine Auferstehung. Es geht dabei nicht um eine unter vielen Religionen, die man sich zu eigen macht oder der man folgt, oder vielleicht auch sogar um die beste aller Religionen, wie manche auch sagen in Bezug auf den christlichen Glauben. So ein bisschen auch nach dem Motto, ein bisschen Religion muss ja sein und das wird dann toleriert und sogar gut geheißen. Es geht auch nicht um ein bestimmtes Funktionieren von gesetzlichen Vorschriften und dergleichen. Bei der Sache Jesu geht es ganz und gar um was anderes, nämlich um neue Herzen. Es geht um eine Macht, die nicht von Menschen kommt, sondern Gottes eigene Macht ist, nämlich die Macht der Liebe, die sich in Jesus Christus gezeigt und offenbart hat. Das Wissen um diese Macht der Liebe, von der es in einem bekannten geistlichen Lied tatsächlich so auch formuliert wurde, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Gott geoffenbart. Um diese Annahme der Liebe geht es. Hier wird uns vor Augen gestellt, wie eine Gruppe von Menschen in dem Haus beisammen waren und sich um Jesus scharten. So fing die Familie Gottes an und so besteht sie bis heute. Es ist die eine heilige christliche Kirche, wie wir im Glaubensbekenntnis sprechen. Die neue, ewige Familie Gottes. Jesus Christus will uns ganz neu machen. Durch die Taufe und den Glauben gehören wir zu ihm. Seine neue Wirklichkeit, seine ewige Kraft, sein Erlösungswerk ist uns mitgeteilt, auch uns übertragen, übereignet, uns geschenkt. Wir sind mit ihm verbunden. Eine ganz neue Wirklichkeit ist uns gegeben. Wir haben Anteil an dieser neuen Wirklichkeit Gottes, die durch Jesus Christus entstanden ist. Und genau das trennt uns von den Menschen in unserer Umgebung, die das nicht kennen. Es geht um die Tatsache des Satzes aus der Bibel, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, das hat Gott offenbart denen, die ihn lieben. So, jetzt haben wir sehr viel gesprochen über die Tatsache, dass uns das trennen kann. Nun wollen wir noch über etwas anderes kurz nachdenken, nämlich über die Tatsache, dass uns innerhalb unserer Familie vieles verbindet. Was verbindet uns miteinander? Jesus bricht mit seiner Predigt vom Reich und der Herrschaft Gottes in das Machtsystem der unsichtbaren antigöttlichen Kräfte ein und entreißt ihnen die Menschen. So dürfen wir uns das vorstellen. Wir sind entrissen aus dem Verderben, von dem wir alle betroffen sind. Er hat auch uns, dich und mich, diesen Mächten entrissen. Es gibt eine neue Familie, eine ganz neue Zusammengehörigkeit. Ein Blick in das Neue Testament zeigt uns, wie das damals schon Wirklichkeit geworden ist, wie die Mutter Jesu zum Beispiel am Kreuz als eine der ersten zur neuen Familie Gottes gehörte. Als Maria und Johannes am Kreuz standen, wandte sich Jesus seiner Mutter und seinem Jünger Johannes zu und schaffte neue Familienverhältnisse. Frau, das ist dein Sohn, zu Maria. Und dann zu Johannes sagte er, siehe, das ist deine Mutter. Wir wissen auch, dass der leibliche Bruder Jesu, Jakobus, später in der Gemeinde in Jerusalem zu den sogenannten Säulen der Gemeinde zählte, der unter anderem in seinem Brief schrieb: Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Ich werde nie vergessen, in meiner Heimatgemeinde Gistenbeck stand, das war so das Wort, was uns nie aus den Augen kommen konnte, aus dem Jakobusbrief: Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Ich stelle mir einfach vor, der Jakobus hat dieses Ereignis, wo Jesus zu den Leuten sagte: Wer den Willen meines Vaters tut, der ist mein Jünger, oder der ist auf dem richtigen Wege. Und das hat er wohl wahrscheinlich immer wieder behalten. Man könnte also fragen, geht es nicht tatsächlich darauf zurück, auf dieses Ereignis: Wer den Willen meines Vaters tut, der ist mein Jünger. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Dies sind nur einige Vorbilder von Menschen, die zu unterscheiden wussten zwischen der irdischen leiblichen Familie und der neuen, alles übertreffenden Familie Gottes. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und das Wissen darum, das ist für uns auch heute sehr wichtig. Also, wir haben nun gehört von der Trennung, wir haben gehört von dem, was uns verbindet, dass wir dazugehören, und wir wollen abschließen mit einem Gedanken an die Verpflichtung, die uns tatsächlich doch auch auferlegt ist. Es heißt ja hier: Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Um das in der Tiefe zu verstehen, müssen wir noch einmal in die Zeit des Neuen Testamentes blicken. Die Juden lebten nach der Tora, nach den alttestamentlichen Gesetzen, mit vielen weiteren Gesetzen, die sie zum Teil selber formuliert hatten. Jedes einzelne Gesetz und viele andere Vorschriften mussten eingehalten werden. Jesus kam nun und verkündigte: Ich bin nicht gekommen, das Gesetz Gottes aufzulösen, sondern zu erfüllen. Der Streit zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten bestand darin, dass sie meinten, Jesus würde durch sein Reden und Handeln das Gesetz auflösen. Demgegenüber sagt Jesus: Ich bin gekommen, es richtig zu erfüllen, wie es dem ursprünglichen Willen Gottes entspricht. Der wirkliche tiefe Wille Gottes ist nämlich die Liebe. Die Juden haben in ihrer Gesetzlichkeit die Liebe vergessen. Sie waren dem Irrtum verfallen. Durch die vielen äußeren Gesetze könnten die Menschen Gottes Willen erfüllen. Jesus beginnt einen ganz anderen, neuen Weg. Es ist der Weg der Liebe, die Gott uns schenkt und die uns befähigt, Liebe weiterzugeben. Diese Liebe hat er am Kreuz gezeigt. Er hat gezeigt, dass diese Liebe am Ende siegt. Durch seine Auferstehung wurde das deutlich. Wenn wir nun von Verpflichtung reden, und das ist ja unser letzter Gedanke, die wir als Glieder der neuen Familie Gottes haben, dann kann man es so zusammenfassen: Gottes Willen zu tun fängt damit an und bedeutet, zu wissen und zu bekennen, dass wir ganz tief innen eine Kraft nötig haben, wirklich lieben zu können, zu wissen, dass uns diese Kraft von Gott allein geschenkt wird. Es ist das Wissen, dass wir mit unserer ganzen Existenz von Gott abhängig sind, aber auch zu wissen, dass wir Vergebung erfahren dürfen und dass unser Schöpfer uns einlädt, seine Vergebung anzunehmen. Dass wir unsere eigene Veränderung zum Guten immer wieder neu von ihm allein erwarten. Nicht unser eigenes Können, unsere eigene Kraft steht im Vordergrund. Die ist letztlich unwichtig. Seine verändernde Kraft, seine Liebe, seine Neuschöpfung, seine verändernde Gnade und Barmherzigkeit steht im Vordergrund. Das macht unsere Zugehörigkeit zur neuen Familie Gottes so einzigartig. Und das unterscheidet uns von denen, die darüber nichts wissen, die draußen sind. Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir sind heute hier in diesem Gottesdienst, um diese Familienzugehörigkeit zu stärken. Und ich kann nur sagen, ich liebe diese sonntäglichen Familientreffen. Das ist ein Familientreffen hier. Ihr auch? Das schenke uns allen unser Herr. Amen. Und der Friede unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi stärke und bewahre uns alle in unserem Glauben. Amen.